Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken.
So, jetzt glaube ich, funktioniert's, oder? Ja, sieht gut aus. Wir haben Ausschlag, Alex. Eine weitere Folge, ich bin nicht alleine, also bin ich öfter nicht, aber Alex Müller ist mal wieder da. Moin Alex.
Hallo, hallo, hallo.
Passende Folge. Du hast gerade schon deinen Ergebnissen gewühlt. Daytona war am Wochenende. Wir haben das ein oder andere gesehen.
Was wir hätten besser nicht sehen sollen.
Ja, ist halt wieder so ein Mix. Ne? Ich denke mal jedes Mal, wenn ich mir das anschaue, Alter, hättest du Bock da mitzufahren? So richtig, ich bin dann schon heiß und motiviert. Dann sitzt man aber ja doch nur vorm Fernseher. Aber es gibt so ein paar Sachen, da muss man einfach drüber sprechen. Gerade für den einen oder anderen, der es gesehen oder halt eben nicht gesehen hat. Glaube ich, sind da ein paar schöne Dinge passiert, die auf jeden Fall vorkommen müssen. So, und Daytona, ich weiß es gar nicht, du bist ja in Amerika mal gefahren, ne? Aber nicht Daytona.
Nee, Daytona bin ich nie gefahren. Ich bin, ich habe so Indycar-Geschichten gemacht und Nesca und war 2003 der erste Deutsche in einer Nesca-Serie, in dem ich da Nesca-Trucks gefahren bin.
Machen wir das? Ja, Entschuldigung, tut mir leid, der musste...
2003 war das, ist okay. Schon ein bisschen länger her. Es ist dann jetzt fast 20 Jahre, ja, 18 Jahre her.
So, und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber grundsätzlich in Amerika fahren, also ich bin ja 2006, 2007 und 2008er gefahren, also auch nur die Daytona, 24-Stunden-Rennen, ist halt schon geil, weil der Ami an sich ja schon positiv bekloppt ist, oder? Ich meine, du kommst auf den Parkplatz und der Parkwächter mit seinem Strohhut, der feiert dich schon komplett ab, ne? Und hat Spaß daran, dass er da ist und er sagt, was ein schöner Tag, ich habe richtig Bock, weil ich arbeite hier irgendwie mit einem Rennzirkus zusammen.
Ja, die sind halt alle positiv, ne? Und optimistisch und finden das geil, das zu machen. Ist leider in Europa relativ selten zu finden, solche Optimisten, die das wirklich freiwillig und gerne machen. Das hat so ein bisschen an Reiz verloren über die letzten Jahre, habe ich leider feststellen müssen. Aber wie du sagtest, ja, im Endeffekt, wenn du ankommst dort als Fahrer, wirst du natürlich direkt schon als Superstar abgefeiert. Wenn da noch ein Ausländer bist, ein Europäer, der dann in den USA fährt, dann ist dann die Freude doppelt so hoch, weil sie das noch geiler finden, dass einer über einen großen Teich geflogen kommt, obwohl die gar nicht wissen, wo man herkommt.
Ich hab 2006 mich das erste Mal da gefahren, da war ich ja jetzt dann schon Junior-Team oder hatte ich schon ein Junior-Team-Jahr hinter mir im Carrera-Cup und ein paar Rennen im Supercup. Du bist ja grün hinter den Ohren. Du hast auch gedacht, okay, jetzt hast du dreimal im Hotel geschlafen, jetzt fühlt sich schon wie ein Jetsetter. Ne? Dann kommst du nach Amerika, freust dich auf dieses Rennen, wo du schon viel gehört hast, dann die große Tribüne, alles ist ein bisschen anders. Denkst aber, dich hat eh keiner am Schirm, weil dich kennt hier keine Sau. Dadurch, dass Porsche mich aber ja auch dahin geschickt hat und Porsche dann eine riesen Fanbase hat, da gab es Leute bei der Autogrammstunde, die waren vorbereitet, die haben sich Bilder ausgedruckt aus dem Internet, die kannten den Namen, gut, bei meinem Namen war es für die einfacher, weil die konnten ihn ja wunderbar aussprechen. Ich habe gedacht, Alter, wo bist du denn hier? Du willst nur noch hier fahren? Also das war schon immer sehr, sehr cool. Nur, ich habe gesehen, und das ist mir jetzt dieses Mal noch nie so bewusst geworden wie jetzt dieses Mal, die Tatsache, ja, ich könnte jetzt sagen, es war damals schwieriger, ist Quatsch, aber es war anders von den Klassen. Weil während wir damals...
Ja, du hattest damals nur zwei Klassen.
DP und GP. GT und DP. Also die Prototypen.
Ja, DP, Daytona Prototypes und GT-Autos.
So, wer die Klasse nicht kennt, die sahen ja damals anders aus. Das ist jetzt nicht wie so ein heutiger Prototyp, sondern die sahen damals so ein bisschen aus wie aus dem Baumarkt. Waren sauschnell auf einen Geraden.
Ja, es waren aber Kohlefaser-Monocoques, ne?
Was?
Das waren Kohlefaser-Monocoques. Dallara haben Autos gebaut, Riley haben Autos, also Riley und Scott haben Autos gebaut. Das waren eigentlich die zwei erfolgreichsten Chassisbauer. Dann gab es noch, ich glaube, GeForce hat nochmal ein Chassis gebaut. Die haben auch Indycars gebaut. Aber durchgesetzt hat sie eigentlich Dallara und Riley.
Aber die sind ja nur da gelaufen, weil in Le Mans und so überall waren
sie. Die sind halt in der IMSA-Serie gelaufen. Mhm. Und angetrieben waren die von Pontiac, Ford, Porsche-Motoren und Pontiac. BMW gab es auch, ein 5-Liter BMW-Sauger war in einem Riley drin.
Den Brumus gab
es auch. Lexus-Motoren. Also die hatten halt zwei Chassis, die erfolgreich waren und ich glaube 5 Motoren zur Auswahl und damit konntest du halt richtig geil Rennen fahren. Von den Rundenzeiten her, wenn du das irgendwie einigermaßen verglichen hast, ein Jahr, zwei später... Oder zu der Zeit, wenn die auf den gleichen Strecken gefahren sind, also ALMS und IMSA, dann konntest du das mit der damaligen GT1, mit den damaligen Autos aus der FIA GT1 vergleichen von den Rundenzeiten. Also ein DP war ungefähr ähnlich schnell wie ein GT1-Auto damals. Ja, und dann die GT-Autos. GT-Autos waren dann Porsche Cup-Autos.
Cup-Autos, ja. Das ist ja der Unterschied. Du hast jetzt ja nicht heutzutage die GT3-Autos als GTD am Start und die GTE, also die ehemalig GT2-Autos, sondern du hattest ja einfach die GT-Autos und das waren Cup-Autos, die ja modifiziert wurden. Das heißt, wir hatten am Cup-Auto vorne breitere Kotflügel drauf, damit wir ein breiteres Vorderrad fahren können. Die Fenster waren weg.
Du hattest so ein Nesca-Style-Netz am Fenster.
Am Fenster, die Fenster mussten auf sein, was sehr geil war natürlich, wenn es nachts kalt wurde und du hattest Code 60.
Hast gefroren.
Ja, hast du gefroren.
Hast Focus Yellow halt gemacht.
Focus Yellow, da hast du richtig gefroren. Da ist dir die Suppe noch in ein Fenster reingeflogen, dann war schon unangenehm. Aber dann hatte irgendwie Schaden. Du musst dir vorstellen, ich war 19, dann denkst du, alles klar, du bist auf jeden Fall Astronaut, du bist kurz vor deinem ersten Mondstart, wenn du dann sowas mal erlebst. Und die DPs waren natürlich weg, da waren alle Formel-Spezialisten sind auf die Autos gerutscht, aber alles, was in Europa Namen hatte im GT-Sport, war da vertreten und wir sind alle in einer Klasse gefahren. So, wo ich jetzt nicht sagen will, das war damals härter, aber es war
anders.
Anders. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, wir waren mit den Cup-Autos unterwegs und der größte Gegner, es gab ja auch Pontiacs und war so ein 430er, die haben aber jetzt nicht wirklich was ausgerissen, obwohl doch, die Pontiacs, weiß ich, die waren so gelb-schwarz, die waren scheiße schnell, die Dinger, und in einem Jahr, ich weiß nicht wann, waren die auch gut. Aber der Mazda war halt vertreten. Der Mazda RX-8, der kam damals frisch raus. Der wurde umgebaut als GT-Auto in Amerika. Auch nur für da, glaube ich. Und das ist ja so ein Wankelmotor. Wenn der Kollege mit seinen 11.000 Umdrehungen da langfuhr im Banking, du hast ihn hinter dir gehört, wenn er sich angesaugt hat. Wenn er neben dir war, ist ja fast das Spiegelglas rausgefallen.
Sei froh, dass die Seitenscheiben draußen waren, sonst wären die rausgeflogen. Sonst
wären die rausgeflogen. Na gut, die wären ja jetzt eher aus Makulon gewesen, nicht aus Glas. Dann hätte ja kein Dreck gemacht, aber... Da hast du von vornherein gesagt, der hält doch eh nicht mit der Drehzahl. Und dann gewinnt das Scheißding da auch ein paar Mal. Ich hab's leider nie geholt in den drei Versuchen, aber auch immer so, ich sag mal, zwischen 3 und 6 waren wir dran. Du hast halt immer irgendeinen Friseur mit auf dem Auto und der hat den dann auch einmal angeplankt, da waren wir eine Runde Vorsprung, hatten wir.
Ja, aber das war ja im Endeffekt das Konzept von Daytona, ne? Oder von der IMSA-Serie. Die hatten alle auf den GT-Autos mindestens einen Gentleman-Fahrer. Das ist ja auch der Grund, warum, Gott hab ihn selig, Paul Newman gefühlt 15 Mal Daytona gewonnen hat, weil der halt immer auf einem Auto saß, seine 20 Minuten Minimum-Stint gefahren hat, wenn Full Course Yellow war, und hat den Rest dann Profis fahren lassen. Deshalb sind die auch mit 5 Mann gestartet. Blöd war halt nur, wenn Rolex nur 4 Daytonas zur Verfügung gestellt hat für den Siegerteam, dann mussten sie dem noch eine nachliefern.
Ja, aber dann hätte sie auch nicht kaufen können, dann geht ja. So war das halt, deswegen war das irgendwie anders. Und jetzt machst du es heute an, Spektakel ist gleich, alles sieht gut aus, jetzt gibt es halt verschiedene Klassen, wo die Jungs
starten. 4 Klassen gab es jetzt.
Und ich habe immer gedacht, die hätten jetzt mittlerweile einen Weg gefunden, die DPIs, also
Daytona Prototype,
halt eben die modernere Variante davon, irgendwie an LMP2 anzugleichen und zu balancen. Weißt du, dass die in der gleichen Klasse fahren. Aber es waren ja einzelne Klassen. Und dann halt, ja klar, GTLM und die GTD. Jetzt machen wir an der Stelle, bevor wir ins Rennen gleich gehen, mal nur so einen ganz kleinen Cut oder so einen Einblick.
Wir hätten 5 Klassen.
Welche Klassen überleben?
Wir hätten 5 Klassen.
Ach, die LMP3.
LMP3 ist noch.
Ja. So, der wusste ich zum Beispiel nicht, dass die dabei waren.
Also DPI, LMP2, LMP3, GTD, welche GT3-Autos sind. Ja. Und dann halt die ehemaligen GT2-Autos mit GTLM.
So, schwächt es nicht, natürlich nicht, um Gottes Willen. Jeder hat in seiner Klasse die Spezialisten, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber das macht natürlich den Fächer nochmal breiter, ne? Und der Uhrenhersteller muss ganz schön in die Tasche fliegen, weil es auf einmal 5 Sieger gibt.
Ja, am Ende wird es natürlich für den Zuschauer, es war ein geiles Rennen, aber es ist natürlich für den Zuschauer, jeder muss gucken, hey, welche Klasse fährt der jetzt? Dann hast du natürlich, der Experte sieht den Unterschied zwischen LMP2 und LMP3. Der Laie, der da jetzt reinguckt und denkt, Mensch, ach, guck mal, ich guck mir jetzt mal Daytona an, der muss sich halt schon damit auseinandersetzen. Ist denn jetzt ein P3, ist ein P2? Gut, GT-Fahrzeuge war dann relativ überschaubar. Ne?
Siehst du, um da wirklich reinzugrätschen, jetzt siehst du für die GTLM in Zukunft?
Nö. Also GTLM ist eine geile Klasse, aber die Running Cost und das Kosten von so einem Auto, die laufen so astronomisch weg, dass ich einfach glaube, diese Fahrzeuge oder diese Kategorie hat ja auch keine Zukunft. Ich meine, wie viele Autos waren? 6, 8 Autos?
Ja, das sind dann die Werke, das ist
so. Ich meine, wenn wir jetzt mal gucken, wir müssen ja gar nicht das ganze Rennen kommentieren, aber das Highlight des Rennens fing ja eigentlich schon im Start an, indem der BMW den Porsche weggeschoben hat. Ich glaube, da saß der Spengler drin, ne? Und im Porsche saß unser Estre. Freund, der Kevin Estre, der arme Kerl, der gar nichts dafür konnte. Der hat ihn mal komplett auf der Geraden entsorgt. So, und dann haben die Heckschürze mit dem halben Diffusor verloren, dann rein, repariert, wieder raus. Und die hatten, glaube ich, 6, 8 Runden Rückstand oder 10 Runden Rückstand, waren P6. Das heißt, die sind angekommen am Ende, das Feld ist eng vorne und durch die ganzen Full Course Yellow wurden dann auch die Rückstände meistens immer wieder bereinigt. Wenn du da halt natürlich 6, 8 Runden Rückstand hast, da kommst du ja nie wieder zurück. Weil bei einer Runde macht das Sinn, aber bei 6 Runden kriegst du es ja nie wieder weggefahren, weil permanent ja neutralisiert wird und dann die vorderen schieben sich ja wieder zusammen. Das heißt, das Gap hast du ja nicht. Wenn du jetzt aber das siehst mit 6, 8 Autos, ich glaube halt nicht, dass das überall, das hat keine Zukunft. Wenn da jetzt 30 Autos in der Nennung stehen würden und 20 zulassen würden, dann würde ich sagen, okay, ist ein geiles Feld. Im Endeffekt schwimmen ja alle in der WEC mit, damit sie Le Mans fahren können und dann kommen noch Gaststarter in Le Mans dazu, die halt eine Entry kriegen und dann kann so eine GTLM auch überleben.
Thema ist jetzt, wir reden halt nur von 2-3 Sekunden stellenweise, ne, wo die Unterschiede liegen zur GTD. Und deswegen vom Kostenapparat glaube ich halt einfach, dass die wegbrechen wird in Zukunft. Vielleicht die GT3 dadurch ja in dieses Le Mans-Konzept in den Strudel reinrutscht. Genauso wie auch in Le Mans, bin ich mal gespannt, was mit den LMPs passiert. Wie sich das da dreht, wenn der LMDH kommt, ne, was dann die nächste Klasse sein wird. Ob es wirklich LMP2 ist oder ob man da wirklich auch noch einen Schritt zurückgeht. Müssen wir mal schauen, wo die Reise da hingeht. Aber jetzt fangen wir beim Startunfall an. Was war denn da los?
Nochmal zu deinem, ich muss nochmal eben zurückkommen. Im Endeffekt, LMDH wäre natürlich der Ersatz der LMP1. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass vielleicht die LMP2 dazu machen, weil dann hättest du nämlich ein Starterfeld von 30 Autos, die um den Gesamtsieg kämpfen können. Hättest dann die LMP3 zugelassen und würdest die GTLM noch fahren lassen und wenn die wegbricht, dann haust du GT3 Autos rein. Dann hast du 3 Klassen in Le Mans, 2 LMP-Klassen, 1 GT-Klasse. Und rückblickend, es war ja früher nicht immer alles schlechter. Rückblickend war es damals ja schon ganz geil. Und du hast halt ein mega Battle da. Ne? Überleg dir mal, heute mit der LMP1, gut, wie viel LMDH kommen, wenn dann 10 Autos wieder am Start stehen, ist viel, die um den Gesamtsieg kämpfen. Aber jetzt überleg dir mal, du hast 30 Autos, die Gesamtsieger werden können.
Da muss ich ja sagen, das ist ein Daytona immer, dann knüpfe ich da nämlich auch nochmal eben an, das GTD und die DPI-Klasse, die waren richtig krass, bis zum Ende hin.
Ja.
Und am Ende des Tages war es ja so, dass, vorwegzunehmen, das Ende, 7 Minuten vor Ende, die ersten 5 in der DPI, also im Gesamtsieg, innerhalb von 6 Sekunden waren.
Ja,
das nach 24 Stunden.
Durch die Code-Sig, also durch die Full-Course-Yellow-Geschichte und weil halt Du hast.
Was bedeutet aber?
Du hast halt mehr Autos nochmal.
Was bedeutet aber auch, dass ein Pfannerzande, der Ränger, 7 Zehntel hinterm ersten war, ist rangefahren, war 7 Zehntel hinterm ersten, genau 7 Minuten Verschluss, kurz vor der Boxeneinfahrt, Reifenschaden hinten rechts. Also keine große Zeit verloren, nur halt ein extra Stopp. Dadurch musste er runter, rein, neue Reifen drauf, raus, 5. oder 6. geworden. Boom. Das ist natürlich richtig der Schlag in die Fresse, während das, was du eben meintest, in der anderen Klasse, du vielleicht 4 Runden schrauben kannst und 4. wirst. Das ist halt so eben das, was am Ende egal ist, weil am Ende zählt nur das Ergebnis, aber trotzdem, das ist so ein kleiner Unterschied. Und die Spannung ist halt so krass, das war auch geil anzuschauen, das hat halt eben auch Bock gemacht. Aber ich weiß, was du meinst mit Le Mans, also wir bleiben sicherlich spannend, wo die Reise dahin gehen wird. Aber jetzt müssen wir zum Start kommen, das sind ja jetzt beides Jungs gewesen, die man kennt. Beides Jungs, die wissen, wie es funktioniert eigentlich. Und trotzdem passiert sowas. Da muss ich mich ernsthaft fragen, was war da los? Wer hat da morgens schlecht gefrühstückt? Weil, sind wir mal ehrlich, jetzt beim 24-Stunden-Rennen, der darf das ja nicht passieren, also bei aller Liebe. Ich sag mal, der Einsatz kostet, was kostet der scheiß Einsatz von so einem Auto? Der wird mal seine 400, 500, ja, eine Million. So, dann darf sowas nicht passieren als gut bezahlter Fahrer, ganz einfach.
Ja, am Ende hat der BMW noch Glück gehabt, wenn der jetzt auch einen technischen Defekt gehabt hätte. Weißt du, er hatte nun den Unfall verursacht und ist weitergefahren, hatte nichts. So, ist natürlich ziemlich ungerecht gewesen, aber wie du sagtest, der Einsatz kostet Millionen, dann bist du noch ein hochbezahlter Werksfahrer, Entschuldigung, tut mir leid, also dann darfst du so eine Fehlerquote nicht haben.
Nein, und das ist der Punkt. Und jetzt kannst du natürlich einen Start gewinnen. Du kannst einen besseren Start haben als dein Vordermann. Aber du kannst ja nicht stumm in den reinfahren und dann, als wenn dein Gaspedal festgespackst ist, den auch noch wegschieben. Das ist ein Prozess. Also der ist ihm ja nicht hinten draufgefahren abgebrochen, sondern er ist draufgeblieben, weil er sagte, ich will ja trotzdem beschleunigen. Komischerweise war es nur der eine BMW und ein Lambo im Hinterfeld. Warum ich sage, okay, vielleicht haben die wirklich eine andere Ampel gesehen. Ein anderer Lambo, der geht 3-4 Reihen weiter hinter dem BMW, ist genauso früh gestartet wie Spengler in dem Moment und haben beschleunigt. Nur nichtsdestotrotz, sobald ich merke, ich schiebe ihn, könnte ich vielleicht drüber nachdenken, ob ich die Drosselklappe auf 98% mal eben zurücknehme. Könnte man,
würde ich jetzt mal so.
So, ja. Das ist der Punkt.
Zumal ich ja noch 24 Stunden vor mir habe.
Eigentlich wäre das so ein Punkt, wo man mal über nachdenken müsste. Aber gut, das ist ein anderes Thema, steckt mir nicht drin. War auf jeden Fall der riesen Aufreger, gerade direkt schon am Anfang. Was mir sonst aufgefallen ist, Daytona ist jetzt nicht wirklich anspruchsvoll. Ist so eine Strecke, die hast du nach 2 Runden drin. Natürlich ist die tückisch mit der Gegenschikane, mit der Schikane auf der Gegengerade. Du musst gut rauskommen, du brauchst guten Schwung, musst du mitnehmen. Du musst Verkehr beobachten und so weiter, dass du sie alles positionierst. Aber trotzdem finde ich, verglichen mit der Nordschleife, die keine Fehler verzeiht, finde ich, ist die Fehlerquote in Daytona komischerweise immer erstaunlich hoch.
Ich meine, früher hat man gesagt, Nürburgring ist ein Langstreckenrennen und solche Rennen wie Spa und Daytona, das sind 24-Stunden-Sprintrennen. Dadurch ist natürlich auch der Abstand, wenn du jetzt mal die ersten 6 nimmst, die liegen halt alle innerhalb von, weiß nicht, 30 Sekunden, ne? Eine halbe Stunde vor Schluss, weil die halt alle pushen wie die Sau. Mittlerweile ist es auf der Nordschleife auch nicht anders. Trotzdem ist die Fehlerquote wesentlich geringer. Ich weiß nicht, ob du dir eine gewisse Safety-Margin drin lässt auf der Nordschleife und das machst du da nicht. Oder dass die Konzentration nachlässt, weil du denkst, oh, Grand Prix-Strecke, wenn ich mich drehe, kann ich mich drehen. Genug Wiese drumherum. Ich meine, die Fehlerquote war ja erschreckend von Amateuren genauso wie von Profis.
Das ist der Punkt.
Also es waren ja nicht nur Amateure, die sich gedreht haben, es waren ja genauso auch Profis dabei, die sich gedreht haben. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Oder es liegt am Sunshine State, ich weiß nicht.
Sunshine State. Ich habe halt eine Szene im Kopf, auch wieder Van der Zande als Beispiel. Hat auch wieder nichts falsch gemacht. Da ist der Führende, fährt Turn 1 an und Kobayashi ist jetzt auch schon mal mehr als 5 Rennen gefahren, drückt sich innen rein. Aber so wirklich so aus dem... Er hatte 3 km/h mehr und drückt sich so innen daneben und merkt aber schon beim 1-10, vielleicht doch nicht so die beste Idee.
Aber kam nicht mehr raus.
Überbremst hinten und trifft ihn dann so und dreht sich selber weg. Und Van der Zande konnte weiterfahren. Ne? Also er wollte es verhindern, aber dreht sich selber weg und ist dann letztendlich, steht halt rückwärts da in Turn 1 und hat 20 Sekunden verloren. Jetzt kommt halt eben das, wo wir wieder von Karma reden. Pass auf, Karma. Dieser Kobayashi mit dem Auto, der sich gedreht hat, der 20 Sekunden da stand, Apparat aus, neu gestartet, bis er sich wieder eingereiht hat, war nachdem am Ende Van der Zande den Reifenschaden hatte, ist er mit 4 Sekunden Abstand Zweiter geworden. Also nur mal so, Karma is a bitch. Hat er davon. Aber ich meine, ich finde es halt trotzdem krass, dass sowas in der Häufigkeit halt eben passiert. Ich meine, nochmal, Klopf auf Holz, kann man sich nicht freisprechen. Zeigt wahrscheinlich nur, wie hart die Jungs pushen. Zeigt auch, was die Autos mittlerweile aushalten. Da müssen wir aber auch mal so sagen, ne? Weil gerade so ein Prototyp, das ist ja schon so ein Kasten. Das ist ja wie so eine Bierkiste. Wenn die aneinander haust, passiert erstmal auch nichts.
Ja, ja, ganz so ist es nicht, aber ja.
Du kannst ja mal mit dem GT-Auto vor einem Prototyp fahren, Alter. Dann weißt du ja mal, wer ausfällt. Wenn die sich seitlich berühren,
ja, kommt drauf an, wie man sich trifft.
Halt. Ja, wenn du mit dem GT-Auto über den drüber fährst, ist die Kapsel natürlich ab, aber sonst grundsätzlich hast du schon mal so ein Rad ab.
Weil GT-Auto im Gegensatz dazu halt Leichtbauweise ist.
Ja. Ja, und so ist es halt. Fakt ist trotzdem, und ich glaube, darauf kann man es runterbrechen, die LMP3, wir haben ja ein paar Mal telefoniert, die hat uns jetzt sehr gereizt eigentlich, weil die Klasse war nicht voll.
Ja, ich meine...
deswegen, und es ist eine spannende Klasse.
Ich meine, wenn du jetzt mal am Nachhinein schaust, da ist ein Auto auch mitgefahren mit so einer Werbung drauf von einem deutschen Fahrwerksfederhersteller. Ich glaube, es sogar war ein deutsches Team, wenn ich das so richtig gesehen habe. Also gefühlt habe ich das Auto jede dritte Runde irgendwo über die Wiese fahren sehen. Die sind am Ende Dritter geworden. Wie das jetzt lief, weiß ich jetzt auch nicht, frage ich mich jetzt.
Fakt ist...
Aber wie gesagt, Entschuldigung, dass ich hier nochmal reingrätsche, das ist halt diese Vollkurs-Yellow-Geschichte. Du machst einen Fehler, weiß ich nicht, 30 Runden später, verlierst 30, 50 Sekunden, 20, 30 Runden später kommt eben Vollkurs-Yellow, ist dein Fehler wieder weg.
Du musst halt auch checken, beziehungsweise dein Ingenieur, beziehungsweise, sag schnell...
Ja, du musst halt
einen Taktikingenieur haben, der da auch da drauf war.
Ein Stratege haben, der Strategie richtig macht, ja.
So, Und das ist halt was definitiv funktionieren müsste. Und dann wieder zurückgespult zu meinen Jahren, 2006, 2007, 2008. Wir sind bei amerikanischen Teams gefahren und wir hatten aber einen deutschen Bekannten zu der Zeit, bekannten Porsche-Ingenieur dabei. Und wir waren auch bei dem Rohr, also bei dem Vortest da. Und der sieht das Auto das erste Mal und sagt ganz klar, wir haben natürlich die Welt nicht verstanden, sagt ganz klar, okay, meine Jungs steigen hier nicht ein. Solange das. Gab es zwei DIN A4 Blätter, Liste, nicht beseitigt ist. Weil die zum Beispiel den breiten Kotflügel draufbauen, aber den Tankschutzen, der ja auch aus dem Kotflügel rauskommt, lassen die offen drunter einfach, nur einen breiteren Kotflügel drauf. Heißt, das ein Reifenschaden, haut der dir schon mal den Tankstutzen ab und so. Die machen nichts konsequent zu Ende. Und du hast damals, deswegen war zum Beispiel ein Farnbacher da unten so stark als Team. Oder von mir aus jetzt eben auch
Müllner zum Beispiel.
Müllner auch, weil du letztendlich, wenn du als Europäer mit deiner Arbeit, wie du hier das alles bewältigst.
Mit deiner deutschen akribischen Art.
Genau. Da rangegangen bist, hast du eigentlich schon 90% des Rennens eingeheimst. So, und die amerikanischen Teams, wir haben einmal, nachdem der abgeflogen ist, wären wir immer noch im Podest gewesen. Der hat sich vorne halt einen Kühler abgerissen. So, zurück, Kühler getauscht. Da muss ich beim Cup-Auto entlüften. Meinst du, wir haben es geschafft, das Auto zu entlüften? Das heißt, wir sind wieder raus, ohne entlüften. Dann wieder rein, weil kein Wasserdruck da. Das hat gegen durch 5 oder 6 Mal, haben wir das Spielchen so gemacht. Und da merkst du einfach, okay, das ist anders. Das ist anders und deswegen wird an der einen oder anderen Stelle nicht mit Festvertrag gearbeitet, sondern wird gesagt, du kannst morgen zur Arbeit kommen. Das ist einfach so, weil so ein bisschen, auch wenn Feierabend ist, Feierabend, also das war schon anders, wenn du dich hier kennst. Nur, worauf ich hinaus wollte, ist, das war ja schon cool und ich glaube jetzt auch in unserem Alter, wenn ich das mal so sagen darf, sollten wir nochmal gucken, dass wir versuchen, Le Mans zu fahren. Le Mans ist auch ein Punkt, klar, aber auch Daytona. Irgendwie zu fahren. Also wir müssen gucken, wenn wir uns da nächstes Jahr auf ein LMP3 zecken oder was. Wir müssen das nochmal machen, damit wir alleine hier schon, ein Jahr weiter, die Erfahrung nochmal von heute sprechen können. Also, weißt du? Frische Erfahrungen gemacht haben und,
ne? Gutes und frischen Podcast machen können. Ja. Ja, du hast ja vollkommen recht. Normalerweise sollte man das machen. Das müsste halt, das ist das Ziel, dass man das umsetzt irgendwie, ja.
Probieren irgendwo mit dem einen oder anderen halt eben sich so anzumandeln, dass man da halt eben mit auf dem Auto rutscht. Und ich meine, GTD ist natürlich immer ein Thema, aber in der GTD ist halt auch noch so viel, dass immer irgendwo einer noch die ganze Marie bezahlen muss. In der LMP3 natürlich auch, aber wenn du da einen oder anderen Partner hast, ist da vielleicht ja eine Variante drin. Sollten wir mal drüber nachdenken. Fakt ist, und das habe ich ganz klar für mich gemerkt, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Thema. Und 6, 7, 8 ist auch echt so lange her.
Ja, ist ein guter Ansatz. Also Gas geben und arbeiten für 2022. Ja, das stimmt.
Ich habe gerade jetzt nur, ich fand das eine Nummer, da hatte ich voll richtig, hat auf der Zunge gebrannt, um die zu erzählen. Die Schlussnummer, dann die Kobayashi-Nummer und halt der Start. Aber da war ja viel mehr, aber das waren so meine drei Keyfacts. Aber was wolltest du denn gerade noch sagen?
Ja, Thema ist halt einfach, So einen Platz zu kriegen zum Fahren. Ich meine, das wird ja auch nicht mal, oder das wird ja alles nicht einfacher. Die ganze Situation im Motorsport ist jetzt halt, wird halt auch immer schwieriger. Und wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut wirklich und sieht, welche Fahrer am Ende wirklich ein Budget mitbringen, um fahren zu können, das stellt natürlich vieles in Frage, ne?
Gut, der ist natürlich komplett verrückt. Also der ganze Bereich, ne, während jetzt vor 15 Jahren wahrscheinlich ja auch das Geld gekostet hat, das Team, das Team sich noch irgendwie finanziert hat über einen Teampartner, Sponsor und so weiter, um ein geiles Programm zu machen, ist das heutzutage oft hinfällig und die Väter dieser Erde müssen dann zahlen. Ne? Das ist halt einfach der Punkt.
Das ist es, ja.
Nichtsdestotrotz, da könnte ja jetzt jeder drauf schieben, nichtsdestotrotz müssen wir dranbleiben. Müssen wir dranbleiben, um da zu versuchen, weil ich finde, da sind wir jetzt die Zuhörer schuldig. Wir müssen nochmal von da berichten und nicht nur sagen, ich bin da mal vor 12 Jahren gefahren, das klingt auch scheiße, ist mir aufgefallen.
Ja, nein, aber wenigstens kannst du sagen, du bist da gefahren.
Wir müssen uns nur einigen, welche Klasse man angeht. Von vornherein.
Ja, LMP3 muss man. LMP2 also, oder eigentlich LMP2. LMP2 oder LMP3, sorry. So.
LMP2 ist schon geiler eigentlich, aber die Autos sind ein Tick größer. Also ich glaube, so ein bisschen ein Tick einfacher wird die LMP3-Geschichte da. Gucken wir. Lass uns dran arbeiten. Wir haben zwei, drei Ansätze. Wir kennen ja auch jetzt den einen oder anderen da aus diesem Bereich. Da müssen wir halt, wir haben ja jetzt sehr früh im Jahr, können wir lange penetrieren, um da irgendwie was hinzuboxen. Nur eigentlich muss man das dann auch mit Amerika so kombinieren. Jetzt ist ja die Frage, ab wann man wieder rüber kann. Kann man jetzt, klar, aber vernünftig, ne? Dass man dann, weiß ich nicht, Ende des Jahres schon mal der ein oder andere, so wie so ein Probe, Schuss macht.
Ja, ich denke, ab Sommer sollte sich das alles wieder ein bisschen normalisieren, wenn alle hier mal die Herdenimpfung durch haben. Wird auch das Reisen wieder entspannter werden.
Was für eine Impfung?
Herdenimmunität, Herdenimpfung. Ach, wie heißt Herdenimpfung, das? Ja. Wie heißt das? Das?
Ich dachte, eine Herrenimpfung.
Eine Herrenimpfung.
Ach, schon im Alter.
Nee, das wäre dann Herrenimpfung ist. Herrenimpfung, Herrengedeck, ein Pilz und ein Korn.
Ja,
genau, oder?
Mit Korn, ja. Ja, das soll auch helfen.
Das hilft auch. Ich gehöre desinfiziert.
Ja, Meister, pass auf. Wir können jetzt noch eine Stunde ausschweifen. Das geht auch nicht gut. Also da kommt nämlich irgendwann der Punkt, wo wir uns richtig drüber aufregen, bis wir dann doch wieder voll der Meinung sind, ob wir da jetzt nochmal Gas geben. Deswegen sollen wir an der Stelle, glaube ich, einfach mal nochmal den Cut machen. Und zusammengefasst, das hat Spaß gemacht zu gucken. Da waren geile Kämpfe dabei. Nur eins ist Fakt, da muss man irgendwie schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir da dann auch nochmal irgendwie mitkämpfen können. Weil ich würde gerne, und das will ja jeder, der da hingeht, um so eine Uhr fahren, weil es da eingraviert ist. Das ist einfach so. Und du bist damals schon, also nicht ich, sondern die anderen, vom Podest gegangen und da stehen rechts und links die Leute, die ist ja wahrscheinlich nicht, die dir da Doppelte bieten für die Uhr. Direkt einfach nur, weil da eben hinten drauf Winner 24 Hours Daytona steht. Das ist schon geil. Sowas in der Vitrine wäre schon nicht so ganz so schlecht.
Nee, sowas trägt man.
Ach so.
Ja, Leben ist kurz.
Ja.
Bindest dir das Ding um Arm und Abfahrt.
Ja, oder um Hals. Meister, war mir eine Freude. War mir eine Freude, dass du jetzt bei der Folge mal wieder dabei warst. Und neben dem Projekt, ich sagte das ja jedes Mal, das weiß auch jeder, kann keiner nachvollziehen. Ne? Irgendwann wünsche ich mir nochmal ein TCR-Rennen mit dir in Monaco.
Boah, geil, bin ich dabei.
Aber so 40, wie in der WTCC früher war, weißt du, so 40 Tourenwagen.
In Monaco.
In Monaco.
In Monaco und eine Woche später in Po.
So.
Da hast du zwei Stadtkurse in Frankreich, das ist so geil.
So, da muss das Auto auch nicht schneller sein, weil da geht es um Racing. Also um das, was du da rauskitzeln kannst, hätte ich so Bock drauf, Alter. Du kannst dir nicht vorstellen, einmal die Woche, da muss man ausspielen, träume ich davon.
Einmal die Woche?
Mhm.
Wie lange schon?
Ja, schon sehr lange. Nein, seitdem ich den Gaststart gemacht habe. Auf dem Hyundai in Sanford, war einfach witzig. Wie gesagt, da reißt dir jetzt nicht die Augen raus, das Ding. Vierte und fünfte Gang wird auch nur noch lauter anstatt schneller, aber das ist egal, weil einfach das ganze Prozedere in dem Auto, der Ablauf und wofür so ein Auto umgebaut wurde, ist einfach irgendwie gefühlt Rennauto. So, und dann macht das Bock. Und wenn dir dann noch einer einen verplättet hinten drauf, dass du gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, dann ist das schon...
Ich glaube, das wird in Monaco der Fall sein.
Es ist zwei Probleme. Gerade, wir zusammen DCR fahren oder WTCR nennen, wie du möchtest. Und das zweite Problem, das ist eigentlich noch das größere, die werden niemals in Monaco fahren. Aber ja. Du weißt, was ich meine. Also ich mache ja nur, ein Bild auf.
Hast du das mal am Sim gefahren? Geht das?
Ja, ist mega.
Kannst du jetzt eher in Monaco fahren? Am Sim?
Ja. Also du kannst grundsätzlich kannst du das ja bei Raceroom, kannst du die WTCR, also die Tourenwagenklasse sehr, sehr gut fahren. Und ich finde, da hast du auch schnell Spaß. Problem bleibt, das alte Bekannte, du hast in Deutschland keine Lobby dafür. Die Autos sind gut, du hättest so viele Leute da draußen, die sich damit identifizieren. Die privaten i30N fahren, die einen GTI fahren, die einen RS3 fahren, die einen Civic Type R fahren. Die würden zur Rennstrecke fahren oder das eben am Fernsehen gucken, wenn es mal einer übertragen würde wieder. Ja, und würde dann einfach sagen, wie geil ist das denn? Das Auto fahre ich auch. Und das ist das, was wir alle falsch machen. Also die was zu sagen haben da. Du brauchst doch wie früher in der DTM, wo die auch mit dem M3 und 190er kamen. Du brauchst
ich wollte es gerade sagen, DTM zu goldenen Zeiten, E30 und 190.
Ja, die konnten sich damit identifizieren.
Die sind mit ihrem E30, M3 und 190 sind sie zur Strecke gekommen und gesagt, geil, mein Auto hat heute gewonnen.
So. Und so müsste das eigentlich wieder sein. Und dann hättest du hier auch eine Lobby. So, dann muss man jetzt da mal runterbrechen, wenn du jetzt guckst mit der GT4. Es ist ja so, dass die Running-Kosten halt echt nicht günstiger sind als ein GT4-Auto. Ne? Und dann fängt es schon wieder langsam an, fraglich zu werden, wenn du dir sagst, das kostet jetzt auch für einen Fahrer, der da fährt, irgendwie knapp über 100, in eine TCR-Saison zu fahren. Ne? Da kannst du wahrscheinlich auch GT4 machen. Und das ist das, wo die sich alle immer gegenseitig den Sport kaputt machen. Während zum Beispiel in Amerika, damit das Feld voll ist, die IMSA Pilot, Michelin Pilot Challenge, da fährt halt die GT4 und die TCR hinterher, da hast du ein Feld von 55 Autos und gib ihm. Sieht geil aus. Da kann der Sportwagen...
Die sind am Rahmenprogramm gefahren, jetzt beim Daytona 24.
Daytona vorher, genau. Und ja. Du könntest hingehen, weißt du, der Papa kann sich identifizieren, weil er einen AMG GTR fährt, der als GT4 fährt und der Junior ist mit dem Civic Type R da. Boom, beide Spaß. So müsste das funktionieren.
Ja, hast recht. Im Endeffekt, das Rennen war geil. Das Rennen war geil anzusehen, ist eine geile Rennserie. Und wenn du die halt kombinierst, aber dann das ist jetzt ja wieder das Thema halt, ja, wer organisiert, wer fühlt sich, dann fühlt sich wahrscheinlich irgendeiner wieder auf den Schlips getreten. Die Amis, die machen es einfach.
Die machen es einfach. Und du könntest ja, und das ist ja das, was den Herstellern ankreide, auch in dem Segment, du könntest ja sogar hingehen und so ein bisschen auch auf deutscher Ebene Markenbildung machen, indem du halt eben sagst, was ist das denn? Alle jagen den GTI. Ist ja so, der GTI ist der meistverkaufte Kompaktsportler wahrscheinlich. i30N ist auch schwer im Kommen. Okay, alles klar. Civic Type R gab immer so ein japanisches Lager, auch klar.
Jetzt könnte Opel noch einen Manta bauen.
Ja, jetzt gibt ja Megane noch und so weiter. Aber du könntest ja jetzt hingehen und sagen, okay, wir sind jetzt hier der Underdog im Promo-Business in Deutschland. Jetzt müssen wir halt mal schauen. Dann verpflichtest du die zwei oder vier Fahrer, die deinen Fabrikat da fahren, nicht für teuer Geld. Einfach nur, dass du die holst für irgendwelche Spaß- und Sicherheitsveranstaltungen, die der Hersteller organisiert. Und du lädst die ein, die jetzt so ein Ding kaufen, 30 i30N, boom, dahin. Die Fahrer sind da aus der Serie, die schulen ein, du hast eine Nähe und so weiter. Aber wie gesagt, ewige Leier. Wir gucken jetzt, dass wir das Projekt jetzt schon anschieben für nächstes Jahr. Ich habe da auch, wie gesagt, das lassen wir jetzt nicht einfach ruhen. Da arbeiten wir jetzt dran. Ja. PCR habe ich zum Beispiel keinen Ansatz. Weißt du, wie man das umbiegen könnte, dass wir irgendwo fahren.
Ja, wir machen jetzt mal LMP3.
Ja, soll halt dem Alter entsprechen. Ne?
Da haben wir mehr Abtrieb.
So.
Da müssen wir nicht so viel am Lenkrad drehen. Ja,
das ist natürlich pushen. Eng, so eine Kabine, ne? Muss ich ein bisschen...
Ne, für mich nicht.
Ja, für mich nicht. Kann ich stehen fahren.
Ich kann im Stehen einsteigen und fahren.
Nein, perfekt. Junge, wir haben einen Plan. Ansonsten, ich melde mich hier nächste Woche wieder zu Wort. Wir haben jetzt einen Plan und ich gucke mal, wäre schön, wenn man über die Jahre verteilt mal ein oder andere Update machen kann, um halt eben...
Ich komme gerne nochmal für einen Podcast vorbei.
Ja, wenn es wärmer wird. Ne, ein bisschen wahrscheinlich.
Ja, ein bisschen hier Grill anmachen, leckeren Rosé und so.
Natürlich schon.
Dann nehmen wir noch einen Gin Tonic als Nachtisch.
Ja, kriegen wir hin.
Super, alles klar. Ich bedanke mich. Wir hören. Tschö.
Dankeschön.